What's up?
Halle! Halle, Robert!
Ich habe dann eigentlich irgendwann nur noch nach unten geschaut, so wie Littenberg auf.
Nur, was er dieses Jahr alles gewonnen hat. Überall Erster, es ist verrückt.
Bei der Zaubershow ist die Nummer mit dem Hai weg.
Vielleicht kriegen sie den Wal.
Oh, das war so geil.
Der Radsport-Podcast.
Zurück aus einer kurzen Sommerpause. Bisschen Entspannung nach der Tour de France. 2 Wochen hat's gedauert. Dann ist auch What's Up wieder zurück bei mir im Studio. Jonas Bayer.
Hallo.
Thomas Gerlich.
Guten Morgen.
Mein Name ist Lukas Bergmann. Was habt ihr in den vergangenen 2 Wochen gemacht? Dasselbe wie Garen Thomas?
Gegessen und ja, noch mehr gegessen.
Ich war zumindest auch am Meer, aber an der Nordsee. Er war, glaube ich, mehr im Süden, so wie ich das gesehen habe. Ja, deshalb aber ähnlich habe ich es verbracht wie er. Bin viel Rad gefahren, aber mehr Hollandrad als Rennrad.
Also Garen Thomas ist auch so einer, dessen Insta-Story ist außerhalb von Radrennen, finde ich, deutlich spannender und interessanter als während Radrennen. Und während Radrennen kommt er wenig und danach sitzt er auf einem Schiff und isst und trinkt und isst.
Aber mir gefällt am besten der quasi wie bei der Tour der letzte Tag vor Ende des Rennens. Das finde ich eigentlich am spektakulärsten.
Ich will es jetzt nicht mit aller Bestimmtheit sagen, weil mir dazu die Daten fehlen, aber ich glaube, Thomas Gerlich ist in dieser Zeit mehr Rennen gefahren als Garen Thomas. Kann das sein?
Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn es bei mir nur eins war, aber ich glaube, er sah nicht so aus, als ob er irgendwas gefahren wäre, ja.
Aber du kommst frisch zurück. Highlander-Marathon bist du gefahren. Ich will ein paar geile Geschichten. Was ging ab?
Ja, ab ging heute früh der Wecker, als ich gestern nach Hause gekommen bin und ihr meintet, ja, treffen wir uns doch morgen um 7.30 Uhr, ist doch eine gute Zeit. Ich in der Nacht auf den Highlander schon nur 4 Stunden geschlafen und denke mir so, ja, geil. Nee, es war sehr, sehr cool. Tatsächlich mein erster Radmarathon. Und viel, viel bergauf, viel bergab und viele Kilometer.
Das haben Radmarathons so an sich.
Tatsächlich, ja. Aber der Highlander ist ja mit 180 Kilometern und 4000 Höhenmetern nicht der leichteste, würde ich mal behaupten, ohne schon.
Solche Zahlen schon wollen wir hören. Genau so.
Ja, war crazy. Mega Glück mit Wetter zum Beispiel. Ein Traumtag. Morgens um 6 Uhr ging's los. Hat mega Bock gemacht. War brutal anstrengend. Also für mich persönlich, das ist, glaube ich, das Härteste, was ich bisher gemacht habe. Aber genauso, mindestens genauso geil wie hart.
Da will ich kurz einhaken. Thomas, du beschwerst dich, dass wir heute um 7.30 Uhr aufnehmen und gestern bist du um 6 Uhr ins Rennen gestartet?
Ja, einmal geht das.
Einmal, okay.
Und dann denkt man sich, nee, also es war ein Traumtag. Die Berge da ist natürlich im Vorarlberg. Wunderschöne Kulisse, Top-Rennen. Ja, hat echt Bock gemacht. Geile Abfahrten, immer wieder geile Gruppen erwischt. Ich dachte, vor allem das war das Lustige. Ich dachte vorab eigentlich so, okay, bergauf wird's anstrengend, dann heizt man runter und unten in den flachen Dingen kann man so ein bisschen sich ausruhen, so ein bisschen, nicht, dass man da locker fährt. Und dann haben wir nach jeder Abfahrt immer eine Gruppe erwischt, die so schnell unterwegs war, dass auch unten einfach keine Möglichkeit auf Regeneration bestand und wir damit recht hohen Zahlen und hohen Werten auch in den wenigen flachen Stücken dahin gerast sind.
Also Windschatten gelutscht hast du.
Tatsächlich nicht nur, nein. Also nach der ersten Abfahrt, ja, da hatten wir so eine schnelle Gruppe erwischt, da ging es nur hinten. Also da waren wir wirklich an, keine Ahnung, Position 15 oder so. War auch schwierig, weil immer wieder kleine Lücken gerissen sind. Und dann nach der zweiten Abfahrt haben wir aber eine Gruppe gefunden, wo man dann tatsächlich doch immer weiter nach vorne gereicht wurde. Ich habe 2 Minuten lang, also 2x1 Minute jeweils Führungsarbeit geleistet. Dann war vorbei. Dann habe ich mich aber auch immer wieder an zumindest 4. Position oder so eingehakt. Aber das war tatsächlich fast genauso hart wie dann die Berge rauf.
Also schon das Feld um dich rum überdurchschnittlich gut. Das war schon fortgeschrittener Amateurbereich, oder?
Ja, das war stabiles Mittelfeld. Stabiles, bisschen vielleicht oberes Mittelfeld, aber immer noch Mittelfeld. Aber es war sehr
geil.
Aber
halt krasse Leute dabei.
Ja, absolut. Die waren flott.
Krasse Räder.
Oh, das war so geil. Ja, das war so ein Traum. Das ist ja genau das. Da willst du eigentlich währenddessen, guckst die Kulisse und willst auch die Räder anschauen, aber dann leidest. Ich habe dann eigentlich irgendwann nur noch nach unten geschaut. So gelitten bergauf. Da konnte man nicht mehr viel aufnehmen. Aber natürlich, also so ein Radmarathon fahren nicht irgendwelche Leute. Da muss man schon auch halbwegs trainiert sein. Und
gutes Rad.
Genau, und da waren wirklich Räder dabei. Oh, ja. Bei jeder, also wir haben 2x kurz angehalten bei Verpflegungsstationen und da hat man sich schon mal gedacht, oh, komm, ich nehme jetzt einfach das Rad mit. Das ist auch geil.
Du hast uns natürlich auf WhatsApp per Bildern und so weiter auf dem Laufenden gehalten. Ein Bild war drin, da sah dein Mantel nicht mehr ganz so gut aus. Was ist da passiert?
Ja, ein kleiner Verbremser war dabei. Dann habe ich den guten Schlauch ein bisschen, nicht den Schlauch, den Reifen ein bisschen aufgerieben, sag ich mal.
Ein kleiner Verbremser? Der Mantel war fast komplett durch, mein Freund.
Ja, aber ich muss festhalten, woran das lag. Es gab diese Section Controls. Das heißt, quasi auf zwei Abfahrten war es ein bestimmter Abschnitt, der nicht ganz gesperrt war, auch durch den Stadtverkehr oder so teilweise durchging oder halt ein bisschen den Gegenverkehr kam. Und da musste man eine Mindestzeit in dieser Abfahrt quasi einhalten. Sprich, es kam am Anfang ein Schild, Section Control, die nächsten 10 Kilometer in mindestens 15 Minuten, sage ich jetzt einfach mal. Und dann durfte man nicht schneller fahren, sonst wurde man disqualifiziert. Wurden am Ende, ich habe auch mal nachgeschaut, ich glaube 50 bis 100 Leute wurden tatsächlich auch disqualifiziert. Krass, okay. Ja, weil du die Abfahrt, wenn du dich nicht wirklich aktiv runterbremst, halt auch wirklich dann zu schnell fährst. Und da habe ich halt in einer Abfahrt, nur weil dann irgendwann dieses Schild kam, Achtung, Section Control in 2 Kilometern, und ich kurz auf die Uhr geschaut habe, wie liegen wir in der Zeit. 2 Sekunden unaufmerksam, dann gemerkt, ups, die nächste Kurve in der Abfahrt, die ist doch steiler als irgendwie noch vor 2 Sekunden eingeschätzt. Und dann muss ich eine saubere Vollbremsung hinlegen. Hab's noch geschafft, aber es war knapp. Und der Mantel hat kurz ein bisschen durchgebrannt. Ja, nicht gebrannt, aber hat ein bisschen Gummi verloren, sage ich mal.
Aber du konntest durchfahren?
Ich konnte dann durchfahren, ja klar. Ich habe kurze Vollbremsung hingelegt und dann bin ich weitergefahren. Kurzer Checkmoment. Es war alles gut. Es klingt jetzt sehr dramatisch, aber war es gar nicht. Aber wie gesagt, nur die Section Controls. Was auch lustig war, weil diese Section Controls, die haben natürlich ihre Berechtigung in solchen Abfahrten, weil wirklich mit Verkehr und das, der Highlander, da sind Abfahrten dabei. Da war es teilweise jenseits der 80, 90 km/h. Also es war schon richtig, richtig schnell. Und die Profis wahrscheinlich noch schneller irgendwie. Also wirklich dann jenseits der 90. Aber das hat im Endeffekt nur dazu geführt, dass die Leute die Abfahrt trotzdem genauso gestört runtergefahren sind und halt dann teilweise unten vor der zweiten Zeitmessmatte quasi einfach gestanden sind und 3 Minuten gewartet haben. Oder bei der ersten Section Control, das war herrlich, haben wir dann auch so gemacht, da war ein Verpflegungsstand und dann 5 Meter später die erste Zeitmessmatte, also der Eingang der Section Control, hat dazu geführt, dass einfach alle Leute, wir auch, sich quasi kurz von der Verpflegungsstation 5 Riegel, Bananen, alles mögliche da mitgenommen haben, 5 Meter weitergerollt sind, dann das Rad abgestellt haben, schön gemütlich 5 Minuten gesnackt haben und dann hat die Abfahrt trotzdem runtergerast sind.
Ich sehe schon, Radfahrer lernen nichts dazu.
Thomas, sagen wir, ich als einer, der weit weg ist davon, Radmarathon zu fahren, wie läuft es ab? Ihr fahrt da quasi alle zusammen in Gruppen quasi oder ist es bergauf einfach jeder so schnell, wie er noch irgendwie kann und dann findet man sich in der Abfahrt wieder?
Genauso wie das Zweite, was du gesagt hast. Also du fährst um 6 Uhr los, dann ist ein neutralisierter Start auf 5 Kilometer bis zum ersten Berg und dann ist es einfach Leiden und jeder leidet so viel er kann. Und ja, im Endeffekt, also ich hatte das mit 3 Freunden gemacht, wir hatten uns dann am Ende in der Dreiergruppe dann zusammengefunden, die sind wir auch komplett gefahren, also alle ungefähr ein Leistungslevel und bergauf halt einfach nur, keine Ahnung, jeder halt wie er leidet, wir waren auf demselben Leistungsstand, aber alle anderen, bergauf fährst du einfach nur, dann fährst du die Abfahrt irgendwie runter und dann hat sich immer nach den Abfahrten, hat sich eigentlich immer irgendeine Gruppe gebildet, dass sich da die Leute wieder gesammelt haben und dann hast du halt schon gemerkt, oh, da kommt ein Zug, keine Ahnung, 10 Fahrer hintereinander, da versuche ich jetzt mal dran zu bleiben, weil die ziehen dich dann schon ganz gut durch, da fährst du dann auch in einem flachen Stück deine 40, 42 km/h oder so, ja. Und bist dann schon flott unterwegs, aber das war jetzt nichts Abgesprochenes, sondern nach jeder Abfahrt wieder bist du unten und guckst, ah, da vorne oder da hinten ist eine Gruppe, da bleiben wir jetzt dran, weil du einfach logischerweise in der dicken Gruppe deutlich mehr machen kannst als zu dritt. Wobei witzigerweise auf den letzten 20 Kilometern nach der allerletzten Abfahrt haben wir einfach gesagt, komm, wir geben uns jetzt zu dritt so hart, wie wir können und haben wirklich nochmal all out alles, was irgendwie noch in den Beinen steckte, was nicht mehr viel war, rausgehauen. Und da haben wir tatsächlich noch eine Gruppe gebildet. Dann kamen noch 2, 3 andere dazu, die sich da noch irgendwie rangehangen haben. Dann sind wir da schön zu 6, zu 7 noch ins Ziel gebrettert. War schön.
Macht schon Spaß, so ein Radmarathon.
Unfassbar geil.
Wie schnell ist der Sieger gefahren?
Genau, das wollte ich noch sagen. Stefan Kirchmeier ist in der Radmarathon-Szene kein Unbekannter, hat 2011 und 2012 auch Ötztaler Radmarathon gewonnen. Der ist, glaube ich, so bei allen. Tannheimer Radmarathon hat auch schon 4-mal gewonnen. Da war er überall schon dabei. Der hat gestern wieder gewonnen in 4 Stunden 44, wobei da die Section Controls rausgerechnet sind in der Siegeszeit. Also insgesamt waren das, glaube ich, dann so 5 Stunden 23 vor Matthias Nothegger. Wobei die, glaube ich, ziemlich zeitgleich ins Ziel sind. Da sind es 3 Minuten Unterschied, aber ich glaube, die 3 Minuten haben sie auch unterschiedliche Zeiten bei diesen Section Controls, die ja rausgerechnet werden. Aber Nettozeit, Stefan Kirchmeier, Platz 1.
Das sind dann eben aber einfach High-Profis, die sich auf sowas spezialisieren.
Das heißt High-Profis, der ist, der war auch im U23 und Elite-Bereich auch schon erfolgreich und macht schon sehr, sehr viel Radsport. Also das würde ich schon auch ein bisschen über High-Profi einordnen.
Ja, aber auf jeden Fall spannendes Rennen. Machst du es wieder? Oder war es
safe? Also wir haben gesagt, nächstes Jahr Ötztaler. Lukas, bist du dabei? Nächstes Jahr in Ötzi?
Ja, ihr könnt mich mal.
Machen wir es. Lukas, machen wir unseren eigenen Radmarathon. Ja, wir reifen dir einen neuen Reifen dieses nächstes Jahr.
Ja, das wäre ja, Teamfahrzeug.
Wir machen das Teamfahrzeug. Mach dir mal keinen Kopf, Thomas.
Kommen wir zu den Leuten, die wirklich gut Radfahren können. Was ist passiert seit der Tour? 2 Wochen vorbei, ein bisschen was.
Es gab einiges. Ich glaube, das erste Ausrufezeichen direkt nach der Tour war Klassiker San Sebastian. Remco Evenepoel. Nicht nur ein cooler Name, sondern auch ein richtig cooler Radfahrer.
Ja, absolut verrückt. Der Mann ist 19 jetzt und gewinnt einfach die Klassiker Cyclista San Sebastian, wie es inzwischen heißt. Die ändert ein bisschen hin und wieder mal ihren Namen. Und man muss nur schauen, wer die letzten Jahre gewonnen hat. Dann weiß man schon, in was für einer Reihe er da steht und wie gut er tatsächlich fährt. Letztes Jahr hat Julia Alaphilippe gewonnen. Davor Michael Kwiatkowski, davor Bauke Mollema, Simon Yates, Alejandro Valverde. Also alles da schon sehr gestandene Rennradfahrer und er kommt mit 19 dahin und holt sich tatsächlich den Sieg.
Das ist Jahrgang 2000.
Ja.
Das ist also 19 klingt schon immer Jahrgang 2000, das ist crazy.
Vor allem, wie er es da gewonnen hat.
Ja.
Also ich habe es mir danach nochmal angeguckt, auch wenn es ein bisschen braucht, bis man auf YouTube Zusammenfassungen findet.
Da müssen wir gleich noch drüber sprechen.
Aber er war ja schon eigentlich weg. Er ist am vorletzten Berg, hat er schon mal abreißen lassen müssen. Dann fährt er in der Abfahrt einfach wieder easy locker ran, fährt er über eine halbe Minute zu. Und dann ist er auf einmal vorne an der Spitze des Feldes und denkt sich so mit Scoins zusammen, ah ja, jetzt haben wir so eine kleine Lücke, dann fahren wir doch mal. Fährt er einfach 45 Sekunden und obwohl das Feld hinten wirklich wahnsinnig starke Leute da vorne einspannt, also ich meine, da ist ein Valverde zum Beispiel auch mitgefahren.
da ging es ordentlich zu hin.
Am Berg und hält einfach diesen Vorsprung bis auf, glaube ich, 10 Sekunden, die er dann nur an diesem letzten Berg verloren hat und locker ins Ziel gefahren.
38 Sekunden
beeindruckend.
Vorsprung.
Das ist Wahnsinn.
Das ist echt crazy. Vor allem, der war ja noch, der fährt ja noch nicht so lange Rad, ne? Der war ja noch Fußballer, glaube ich, ne? Irgendwo.
Seit 2017 sitzt er auf dem Rad. Und genau, wie du es schon gesagt hast, davor war er Fußballer.
Seit 2 Jahren fährt er erst Rad?
Ja, dann kann professionell.
Das mit, Jonas, dann kann das mit uns auch noch was werden.
Wahrscheinlich. Der Mann wiegt 71 Kilo, da komme ich nicht mehr hin.
61.
Entschuldigung.
61. Und das,
13, gut.
Und das ist etwas, was die belgischen Radsportherzen höher schenken lässt. Nicht nur, dass er eben San Sebastian gewinnt, sondern dass er auch so leicht ist. Und in Belgien, wenn man das so liest und guckt, rasten sie wirklich komplett aus. Dieser Remco Evenepoel wird nur noch mit Eddie Merckx verglichen.
Der kleine Kannibale nennt sie ihn, so wie ich das gelesen habe.
Wobei ihm das, glaube ich, nicht so gefällt, ne?
Ist ein bisschen früh, oder?
Ja, sehr früh, natürlich, ja. Aber das Problem ist.
Also baut auch Druck auf.
Ja, mit Sicherheit. Aber er ist da eingestiegen in diese Juniorenkategorie, ist irgendwie 50 Rennen gefahren, hat fast alle gewonnen und mit deutlichem Vorsprung. Das ist halt auch noch, er kommt dahin, gewinnt dann Rennen einfach im Alleingang, wie jetzt auch. Fährt einfach vorne weg.
Der hat irgendwie bei der Juniorenweltmeisterschaft in Innsbruck vergangenes Jahr, habe ich glaube ich gelesen, über 6 Minuten Vorsprung oder so, das ist absurd.
Er ist einfach so viel besser gewesen, deshalb ist er auch direkt quasi aus dieser Junioren, diese ganze U23-Kategorie, hat er gesagt, komm, scheiß drauf, ich mache direkt einen Sprung zu dem vielleicht besten Klassiker-Team oder generell erfolgreichsten Team in der World Tour. Da ist er hingekommen und jetzt gewinnt er einfach so eins der richtig großen Eintagesrennen im Radsport.
Aber ich finde, man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, ihn da nicht zu krass unter Druck zu setzen. Auch von den belgischen Medien ist schon ein bisschen vergleichbar mit dem, was mit Buchmann passiert, der ja am Samstag im Sportstudio war. Da wird ihm halt auch wieder in den Mund gelegt, so wann kannst du die Tour de France gewinnen, was fehlt dir noch? Es geht nur um den Toursieg. Wenn jetzt Buchmann nie die Tour gewinnt, sehe ich schon wieder, dass er als gescheitert angesehen wird, auch wenn er jedes Mal da gut mitfährt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Evenepoel in Belgien halt dasselbe ist. Wenn der nicht irgendwann die Tour gewinnt.
Ja, vor allem ist Buchmann schon gestandener Profi und die Tour schon gefahren und eine Top-Platzierung schon eingefahren. Also
das
der hat schon
ein bisschen
was geleistet für diesen Ruf und für diese Erwartungshaltung. Und Evenepoel ist halt 19 Jahre. Also der,
genau, aber alle machen ihn zum nächsten Toursieger.
Hat aber schon mehr gewonnen als Buchmann.
Fair enough.
Also nur jetzt komplette Siege. Ich glaube, das Spannende bei Evenepoel ist erstmal, ist Belgier, da ist es natürlich nicht nur alles auf Toursiege aus, wie es in Deutschland vielleicht auch ist, sondern da sind die Klassiker am sehr hohen Stand. Und bei ihm ist, glaube ich, noch gar nicht so klar. Er weiß es wahrscheinlich selber noch gar nicht, in welche Richtung geht er überhaupt als Fahrer. Also will er auf Gesamtklassement in den großen Rundfahrten gehen oder will er ein Klassikerfahrer werden? Also ich glaube, er ist 19 Jahre alt, da ist die körperliche Entwicklung ja noch gar nicht so
oder will er doch noch Fußballstar?
Vielleicht will er doch noch Fußballstar. Sagt, okay, jetzt reicht's. Habe ich jetzt schon
Fußball. Jetzt habe ich schon San Sebastian gewonnen, jetzt muss ich eigentlich wieder Fußball spielen.
Jetzt gewinne ich noch die Champions League.
Ich glaube, seine körperliche Entwicklung ist ja noch gar nicht klar. Also wie schwer wird er noch? Wie sieht es aus mit seinem Körper? Wie entwickelt er sich noch? Das heißt, es ist noch gar nicht klar, wohin er überhaupt geht, quasi in welche Richtung. Ob Gesamtklassementfahrer oder Eintagesrennen.
Was er auf jeden Fall schon sehr gut kann, ist Zeitfahren. Ja. Denn bei der Europameisterschaft vergangene Woche, Zeitfahren, Sieger Remco Evenepoel. Auch da gleich nochmal eine Goldmedaille hinterhergelegt. Also das war keine Eintagsfliege. Der Mann ist überragend auf dem Rad.
Ja, das
mit 61 Kilo und ein Zeitfahren zu gewinnen, das musst du erstmal hinkriegen.
Team Ineos-like, so ein bisschen. Was sowohl bei diesem Zeitfahren als auch bei dem Klassiker San Sebastian der Fall war, also die sind nicht einfach, er gewinnt nicht einfach so gegen irgendwelche Leute, die niemand kennt, sondern wie du schon gesagt hast, wer alles hinter ihm hergefahren ist bei San Sebastian, Greg van Avermaet wird Zweiter, also nicht irgendwer, das ist ein wahnsinnig gut besetztes Rennen. Und das Zeitfahren gewinnt er auch vor seinem Teamkollegen Kasper Asgreen, der eine wahnsinnig gute Tour gefahren ist. Und Leute wie Stefan Küng, Alex Dowsett, Yves Lampert, alle dabei, alle hinter sich gelassen. Keine Chance für die anderen, er holt sich's.
Kann man mal machen.
Auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann, auf den wir in den nächsten Jahren genauer schauen müssen. Und da gibt es zum Glück aus deutscher Sicht auch ein paar. Thomas, dein Lieblingsname?
Maurice Ballerstedt. Ich bezweifle, dass es nur mein Lieblingsname ist. Ja, auch 19 Jahre.
Mit so einem Namen muss man auf jeden Fall Radfahrer werden.
Beziehungsweise sogar Jahrgang 2001 sogar. Vize-Europameister geworden, glaube ich jetzt, oder richtig?
Ja, in der U23, genau.
Ja, genau. Aber auch geile Nummer. Super.
Bei den
super
Junioren Fahrer. War das. Ich muss kurz einhaken. Bei den Junioren. Nicht bei der U23.
Stimmt, es wurde nochmal aufgeteilt. Ja, logisch. Sind
zwei verschiedene Kategorien nochmal.
Ja, aber auch Silber, starkes, sehr, sehr starkes Ergebnis. Und mit diesem Namen, da muss ja die große Karriere folgen, wenn du Maurice Ballerstedt heißt. Ich hoffe, ich wünsche ihm so sehr, dass er eine geile Karriere hinlegt und wir noch viel über ihn sprechen dürfen und ich noch oft seinen Namen sagen darf.
Wer auf jeden Fall richtig abgeräumt hat bei diesen Europameisterschaften im eigenen Land, waren ja in Alkmaar. Und da sind die Holländer mal gut abgegangen. Also ich schaue mir gerade mal den Medaillenspiegel an. 5 goldene, 2 silberne, 3 bronzene, insgesamt 10 Medaillen. Italien kommt nah ran mit 4 goldenen. Also das in Europa scheinbar gerade das Maß aller Dinge.
Ja, scheint so. Vor allem bei so Eintagesrennen, da sind die einfach sind die stark, haben die richtig gute Leute. Ich will vielleicht nochmal hervorheben, dass De Koninck Quickstep da wieder alle Mann wieder vorne platziert hat. Das ist unfassbar, wie die jedes Mal das schaffen. Also, wir haben vorher schon gesagt, Einzelzeitfahren, Evenepoel gewinnt, De Koninck Quickstep, Zweiter, Kasper Asgreen, ebenfalls De Koninck Quickstep und Männer-Elite, also Straßenrennen von den Männern, zweimal De Koninck vorne mit Viviani und Lampert. Also, die schaffen es irgendwie jedes Mal, da ihre Männer vorne zu platzieren.
Und die Deutschen können mit Pascal Ackermann auch noch eine Medaille mitnehmen. Also der ist durchaus stark gefahren. Er wollte gar nicht, also es war eine Situation bei der Europameisterschaft dann gestern. Sie waren irgendwie zu dritt dann in einer Kurve vorne, meinte er. Und dann haben sie gedacht, okay, jetzt müssen sie eigentlich losfahren, wenn sie schon mal so eine kleine Lücke haben. Es war gar nicht geplant auszureißen. Aber dann waren sie eben zu dritt unterwegs. Er alleine gegen zwei De Koninck-Fahrer. War natürlich bitter, weil die haben sich schon abgesprochen, auch wenn es Italien und Belgien waren, die da in den Trikots gefahren sind. Aber drunter war mindestens ein De Koninck-Trikot.
Ja, aber da ist Ackermanns dritter Platz ja dann nochmal deswegen nochmal deutlich höher einzuschätzen. Dritter Platz ist ja an sich schon gut, aber wenn du dann halt gegen zwei vom selben Team fährst, die dann sich natürlich die Taktik entsprechend parat legen, die erstmal heißt, gut, erstmal den dritten loswerden und dann machen wir es unter uns aus. War natürlich schon saustark. Also gute Taktik von denen und Ackermann dann, ja, es ist sehr, sehr schwer, da dann noch beide auszuschalten. Dritter Platz, sehr, sehr gute Platzierung.
Ja, man hat gesehen, warum die so stark sind in einem Tagesrennen. Also sie fahren zu dritt, ist nicht so ganz klar, wer dann auf einmal die Führung übernimmt. Yves Lampert greift an, Viviani bleibt einfach hinter Ackermann, der muss 20 Sekunden im Wind hinter ihm herfahren. Dann will er wechseln mit Ilia Viviani. Der macht erstmal nichts und zieht dann einen kurzen Sprint an und fährt einfach von Ackermann vorbei. Der kann nicht mehr mitgehen, weil er zu weit in den roten Bereich gegangen ist. Und dann waren sie vorne und machen es unter sich aus. Und dann ist Viviani einfach schneller im Schlussspurt.
Viviani eigentlich sehr gut drauf. Das muss man klar sagen. Also, dass der nicht nur diese klassischen Sprints gewinnen kann, in diesem Jahr extrem zu sehen. Er ist ja bei der Tour de France zum Bergfahrer avanciert. Da ist er für Alaphilippe ein paar Mal gefahren. Nee, aber er hat zuletzt auch in London gewonnen, wo es auch nicht nur flach dahin geht. Also Viviani auf jeden Fall in sehr, sehr guter Form. Entwickelt sich auch so ein langsam in Richtung Klassiker. Nicht nur zum reinen Sprinter, reine Schnelligkeit.
Sieht man vielleicht, dass vielleicht reicht's, oder er hat vielleicht so trainiert, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder hat so trainiert, dass er mehr auf diese Klassiker oder ein bisschen schwereren Etappen geht, jetzt habe ich den zweiten Punkt natürlich vergessen, den ich machen wollte, oder es reicht einfach nicht, diese Sprintschnelligkeit, die er da hat.
Allein.
Ja, und da muss er jetzt ein bisschen umtrainieren. Ja.
Obwohl er damit auch eine Tour de France Etappe gewonnen hat, also so schlecht kann sie auch nicht sein.
Aber da ist er so reingefahren worden,
ja,
wir kommen nachher zu den Leuten, die ihn da reingefahren haben.
Definitiv. Ähnliche Situation beim Straßenrennen der Damen bei der Europameisterschaft. Auch da war es zum Schluss eine Dreiergruppe und erfreulicherweise auch da eine Deutsche mit dabei. Lisa Klein holt Bronze. Sie im Schlusssprint dann erst abgehängt, nicht schon vorher, aber Schlusssprint hat es dann nicht mehr ganz geschafft. Aber trotzdem, Lisa Klein, Silber im Zeitfahren auch noch dazu. Die ist auf jeden Fall eine Hoffnung für die Olympischen Spiele kommendes Jahr.
Ja, die führt super. Zwei Medaillen. Die Frauen generell sehr, sehr gut gefahren bei der EM. Aber Lisa Klein ist da immer eine Bank und konnte jetzt da sehr, sehr überzeugen. Ist die Frage, der Kurs bei den Olympischen Spielen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, wie sie da mitfahren kann. Aber ja, wird man sehen.
Hanna Ludwig hat noch bei den U23 das Zeitfahren gewonnen, damit Gold. Also war durchaus eine erfolgreiche Europameisterschaft für den Bund Deutscher Radfahrer. Ganz vorne. Vor allem bei den Frauen natürlich, die Holländerinnen, die gewinnen alles. Ich habe mal mir das World Tour Ranking der Frauen angeguckt. Die sind, glaube ich, 5 Holländer sind im Moment da vorne. Also das ist extrem. Nicht nur auf der Bahn top, sondern inzwischen eben auch vollkommen dominant auf der Straße. Und dann sind wir so ein bisschen beim Bahnrad. Die deutsche Meisterschaft war bei den Finals in Berlin. Und da ist mir vor allem eins aufgefallen. Neben der frohen Botschaft, dass Christina Vogel zurück beim Bahnradsport auch zu sehen und zu hören ist, als Expertin, hat mir sehr gut gefallen. Aber was mir darauf vor allem aufgefallen ist, Deutschland hat gute Bahnfahrer in der Spitze, aber danach kommt nicht viel. Also das waren nicht so enge Rennen, wie man es vielleicht erwarten konnte, sondern das sind wirklich Einzelathleten, die da vorne rausstechen. Und der Rest ist so eine breite Masse, die aber irgendwie nicht so richtig rankommen. Das ist so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Also es sind die Namen, Marc Jurczyk, der mit 3 Goldmedaillen holt, Maximilian Dörnbach, Theo Reinhardt, erfreulich Lea-Sophie Friedrich, die mit 19 Jahren Gold im Sprint und Keirin holt, war ja zuletzt auch U23 Europameisterin. Lisa Klein ist auch da mitgefahren, hat 2-mal Silber geholt. Also das sind so die Namen, Miriam Welte, Emma Hinze. Aber kann man irgendwie so an der Hand abzählen. Also das sind, glaube ich, die speziellen Kandidaten, auf die man achten muss, wenn es Richtung Olympische Spiele nächstes Jahr geht.
Und Roger Kluge.
Ja, Roger
Kluge. Er bringt sich immer wieder in Form, glaube ich, zu den einzelnen Events. Generell kann man, glaube ich, sagen, die Finals war eigentlich eine ganz coole Veranstaltung, dass man das so ein bisschen gebündelt hat. Also es war ja nicht nur Bahnradsport, sondern man... Leichtathletik und noch viele andere Sachen dabei. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert und auch für den Bahnradsport da relativ wichtig, wenn alle, die mal Lust haben, sich das anzuschauen, ist spektakulär. Vor allem Dörni heißen die Rennen mit dem Mofa vorneweg. Absolut grandios. Hier inzwischen ist es, glaube ich, ein E-Roller, dass man nicht mehr in den Abgasen
wird. Ist bekannt von den 6-Tage-Rennen auf jeden Fall. Und was bei den deutschen Meisterschaften auch noch gefahren wurde, Trial. Ich muss ja ehrlich sagen, eine Sportart, die ich davor radsporttechnisch nicht so auf dem Schirm hatte.
Erklär mal bitte.
Man ist auf einer Art Mountainbike unterwegs und fährt durch einen Parcours, bei dem man von Holzstamm zu Holzstamm springt auf irgendwelche Blöcke, dann wieder runter. Also es ist, hat mit Schnell-Watt-Radfahren nicht mehr viel zu tun, sondern es ist...
Von Holzblock zu Holzblock springen, ich stelle mir gerade tatsächlich so Dressurreiten vor, Technik. So wie du das erklärst. Ach nee, jetzt, tatsächlich, das habe ich sogar gesehen.
Die stehen auf dem Hinterrad.
Ja, die haben vor allem auch keinen Sattel quasi. Das ist ein Stehrad quasi. Ja, das habe ich gesehen.
Die hüpfen einfach nur. Die hüpfen
ein bisschen rum. Ja, das ist technisch, glaube ich, sehr anspruchsvoll.
Also, es ist irre anspruchsvoll. Ist ein relativ neuer Sport, glaube ich, der sich da so entwickelt hat. Ist noch nicht olympisch. Da sind sie noch dran. Aber zumindest bei den Frauen ist eine Deutsche ganz vorne, die alles abräumt. Alle Titel, auch jetzt wieder bei den deutschen Meisterschaften gewonnen hat. Auf jeden Fall mal eine interessante Sportart zu sehen, hatte ich, wie gesagt, vorher so auch noch nicht auf dem Schirm aus Radfahrsicht. Gehen wir zurück auf die Straße, denn es war dann noch eine größere Rundfahrt, die immer große Aufmerksamkeit hat. Das ist die Polen-Rundfahrt und leider eine sehr traurige Geschichte in diesem Jahr, die diese Polen-Rundfahrt geprägt hat. Pjörg Lambrecht, ein 22-jähriger Fahrer von Lotto Soudal, schwer gestürzt und danach seinen Verletzungen erlegen.
Ja, unfassbar bittere und traurige Nachricht, war, glaube ich, dann auch die ganze Rundfahrt so ein bisschen in dem Zeichen gestanden. Die Etappe danach sind sie auch neutralisiert gefahren, dann immer die Teams weiß. Es waren vor allem auch die Bilder, muss ich sagen, unfassbar eindrucksvoll. In allen Richtungen. Also klar, dass das natürlich mal alle Fahrer und die ganze Radsportwelt komplett auf den Kopf stellt. Absolut verständlich und krass auch. Also ich will mir nicht vorstellen, wie das als Teamkollege, als Familienangehöriger sein muss, wenn du da bist. Oder auch gerade als Teamkollege, wenn man jetzt beim Radsport bleibt. Ja, dann bist du abends im Hotel, dann fehlt da einer und am nächsten Tag sitzt du auf dem Rad, fährst wieder und dein Teamkollege fährt einfach nicht mehr mit. Also unvorstellbar. Unfassbar bittere Nachricht. An einem Leberriss ist er dann, glaube ich, letztlich gestorben. Ja, ganz, ganz unglücklicher Sturz.
Das ist halt auch nicht mal eine extreme Abfahrt oder so gewesen, sondern es war eigentlich eine breite Straße.
Es hat enorm geregnet, was man so gehört hat. Also, dass es einfach wirklich rutschig war. Da jetzt Mutmaßungen anzustellen, woran er genau gestürzt ist, weiß ich jetzt, ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das klingt einfach danach, dass es wirklich sehr, sehr unglücklich war. Mit 22 Jahren, auch noch ein sehr aufstrebender bei der Dauphiné, ist er dieses Jahr, glaube ich, bester Jungprofi geworden. Hatte Leben und Karriere noch vor sich. Und das ist wirklich, ja, kann man nicht anders sagen, er ist unfassbar traurig und bitter.
Und das, glaube ich, hat allen Radfahrern so im Kopf nochmal ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Hier Emanuel Buchmann hat es auch im Sportstudio gesagt, das ist natürlich schon ein bisschen schwerer Schlag. Aber im Endeffekt muss man es versuchen auszublenden, weil wenn du in den Abfahrten nicht diese volle Attacke gehst und da ein bisschen mit Angst fährst, kann man leider im Radsport nichts gewinnen. Das ist das Extreme. Schauen wir auf das, was sonst aus sportlicher Sicht dort passiert ist. Pascal Ackermann hat sich auch wieder in den Vordergrund gefahren. 2 Etappensiege.
4 Tage in Gelb, glaube ich, am
4
Ende.
4 Tage in Gelb.
Bis er dann sich dachte, oh, jetzt kommt eine Bergetappe, dann hau ich ab. Dann zur Europameisterschaft. Ich glaube, 5 Etappen ist er mitgefahren.
Ja.
Und dann, bevor es in die Berge ging, ist er ausgestiegen. Boah, wusste er, verliert Gelb. Nein, Spaß. Also stark von ihm.
Hat am Anfang nur Sprint-Etappen.
Als Vorbereitung für die Europameisterschaft, klar. Aber ja, dann ging es in die Berge und das muss ich sagen: Berge, also diese 6. Etappe war das, glaube ich, das finde ich eine Frechheit. Also hat Polen keine Berge? Oder was?
Nein, Polen hat keine Berge.
Sind am Ende einfach denselben Berg 4-mal oder 5-mal, glaube ich, letztlich gefahren. Immer wieder rund, immer wieder in denselben Berg rauf. Da muss es doch. Also.
Aber das ist, sieht man immer häufiger, dass sie so eine Art kleinen Rundkurs installieren. Das funktioniert natürlich sehr gut für die Zuschauer. Also ich war persönlich bei der Tour de France, dass sie 2-mal Alpe d'Huez am gleichen Tag hochgefahren sind. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also bei Tour de France anderes Level. Aber so ein Rundkurs bringt einfach mehr Leute an einen Ort hin. Und es ist nicht so aufgeteilt. Vor allem kleinere Rundfahrten profitieren davon enorm, weil man das Ganze zentrieren kann und die Leute da hinkommen und einfach eine deutlich bessere Stimmung aufkommt. Natürlich ja. Für uns Zuschauer ist es ein bisschen egal, weil
ja, das ist
ein bisschen
dann,
andere Berge sehen.
Aber. Das ist dann der Vorteil für die Zuschauer, dass sie die Fahrer öfter sehen, aber auch der Vorteil dann für die Fahrer, sie haben dann mehr Zuschauer vielleicht, aber also ich stelle mir das Fahrer auch ein bisschen Hürde vor, wenn ich denselben Berg halt 5-mal nacheinander drauf fahre. Vor allem dann gerade Sprinter oder so, die ja nicht vorne wegfahren oder sonst wie, denkst dich auch, ja toll, das ist jetzt derselbe, mögen die Berge eh nicht, dann fahren sie auch noch fünfmal denselben rauf und beim dritten Mal hast du auch alles gesehen und wenn du da nicht vorne wegfährst, also ich stelle mir das unfassbar öde vor.
Ich glaube, vorne ist es ein bisschen egal, weil die fahren so am Anschlag da.
Merken sie eh nichts vom Rest.
Die Sprinter fahren auch am Anschlag.
Ja, aber die haben ein bisschen mehr Zeit. Man hat es ja auch bei der Tour gesehen, wie Luke Rowe da ein bisschen rumschaut, ein bisschen Gaudi macht, aber vorne ist es, glaube ich, denen vollkommen egal. Die fahren halt die Rennen und...
Im Endeffekt war es ein bisschen wie eine kleinere Tour de France. Also es hat mich sehr daran erinnert, wenn ich nur auf die Ergebnisse gucke.
Ineos gewinnt.
Jumbo, Ineos gewinnt und die Etappensiege gehen an Jumbo, Scott und Bora hauptsächlich.
Ja, die machen es wieder unter sich aus, haben einfach sehr, sehr gute Fahrer. Am Ende gewinnt Sivakov, 22-jähriger Fahrer von Team Ineos eben. Die haben also neben Bernal noch ein Juwel da in ihrem Stall, das bereit ist. Die müssen sich um die Zukunft keine Sorgen machen, glaube ich.
Ja, und erfreulich aus deutscher Sicht, Simon Geschke mit dem Bergtrikot.
Das ist richtig.
Womit er dafür belohnt worden ist, ist fragwürdig. Hat er, glaube ich, auch selber ein bisschen, er hat es auf Instagram gepostet, die Sieger, die werden damit so einem, was ist das, so ein Hut? Das sieht so ein bisschen aus wie diese
Papstmütze.
Ja, so entweder so eine Papstmütze oder die in England die Paläste beschützen, sonst so ein ganz hoher Hut. Dann haben wir auch noch so eine Cappy vorne dran und dieser Hut, wenn ich mir gerade das Bild anschaue, der hat auch noch wie so zwei Asterix Flügel da rechts und links hoch, also super weird, das sieht so komisch aus. Aber ja, heißt, dass man was gewonnen hat.
Und waren ein paar junge Fahrer, die auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht haben. Lukas Metzger zum Beispiel von Scott mit zwei Etappensiegen. Auch einer, der vielleicht in Zukunft noch größere Schlagzeilen schreiben könnte.
Ja, Matej Mohoric gewinnt noch die letzte Etappe, auch ein super Rennfahrer. Also da waren schon wieder richtig gute Leute dabei. Was aufgefallen ist, dass 8 der Top 10 Leute waren 25 oder jünger. Also die Jungen sind...
War eine Nachwuchstour.
War offensichtlich eine Nachwuchstour, ja. Aber es ist schön zu sehen, dass man da auch ein paar Namen, die ich auch gar nicht so kannte. Jay Hindley ist Zweiter geworden von Sunweb. Auch ein ganz junger Mann, auch erst 23, Entschuldigung. Und genau, James Knox noch von De Koenig, der mal auch wieder irgendwie ein Gesamtklassementfahrer, so ein bisschen, der da vorne mitmischen kann.
Dann glaube ich, sind wir relativ durch mit dem, was in den letzten zwei Wochen auf der Straße passiert ist. Es wurde natürlich viel geredet an grünen Tischen, aber bevor wir auf diese Transferperiode gucken, erstmal noch ein beliebtes Segment.
Stravazen.
Da geht es heute gar nicht um Strava, denn die Daten, glaube ich, stammen nicht von Strava selbst, ne Thomas?
Schön, dass du schon Segment nennst. Sind unsere, wie heißt das jetzt eigentlich richtig? Hier.
Stravazen.
Ja, Stravazen, nein, wie das heißt, weiß ich natürlich, aber wie man eigentlich unsere Rubriken vielleicht nennt. Aber man nennt es schon Segment, absolut richtig, wie die in der Strava, im Strava-Sprech. Aber eins habe ich gefunden, das ist nicht von Strava selbst, das ist von Training Peaks. Kannst du sagen, ist auch so eine Plattform, wo man seine Daten hochladen kann und vor allem dann Trainingsanalyse und so weiter betreiben darf oder kann. Und da waren Daten von Mathieu van der Poel, auch ja hochgehandelter nachkommender Star, vor allem jetzt gerade noch beim Mountainbiken, gewinnt er einfach so ungefähr alles. Hat nächstes Jahr einen dicken Sponsorvertrag mit einem Radhersteller bekommen. Also der ist, haben wir auch schon in der letzten Folge, glaube ich, mal gesprochen, wenn der mal in den Profi-Rennradsport oder zum coolen Team kommt, können wir drauf gespannt sein, was passiert. Aber was passiert ist, das war, glaube ich, beim Sieg gestern.
Auch beim Mountainbiken eben.
Beim Mountainbiken eben, genau. Hat er auch wieder ein Rennen gewonnen, World Cup Lenzer Heide. Und er wurde gefragt nach seinen Werten. Hat er die einfach mal hochgeladen. Top, dass auch mal so ein Sieger das hochlädt. Das sind geile Nummern. Also das Ding ging am Ende Stunde 18 Minuten. Also kann man schon sagen, vergleichsweise kurz für Radrennen vom Straßenradsport. Aber der hatte halt Normalized Power, sind 407 Watt. Das ist unfassbar total gut. Normalized Power, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Das ist also im Endeffekt könnte man ja auch Durchschnittswatt nehmen, um das da mal kurz ein bisschen tiefer einzutauchen, aber die ist nicht so aussagekräftig. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, vereinfacht, du fährst 3 Stunden, erste Stunde mit 100, zweite Stunde mit 200, dritte Stunde mit 300 Watt, sagst du, okay, Durchschnittspower sind 200 Watt. Aber das wird dann ein bisschen mehr gewichtet, dass natürlich die dritte Stunde mit 300 Watt deutlich intensiver nochmal war hinten raus. Und da gibt es da so eine Formel, die das quasi in Normalized Power ein bisschen den Aufwand gegeneinander aufwiegt und da kommt das dann raus, ist meistens ein bisschen mehr und 407 Watt ist einfach unfassbar viel. müsste man mit dem Gewicht, ich weiß, ich muss gerade noch mal kurz nachschauen, wie viel Mathieu van der Poel wiegt, oder weiß unser Radsportlexikon Jonas Bayer da schon mehr, so wie er mich anschaut?
Ich weiß es tatsächlich nicht auswendig, aber ich habe gerade auch noch mal auf die Seite von ihm geschaut. 75 Kilo wiegt er. Was absurd ist, wenn man ein bisschen auf der Wikipedia-Seite, kann man schon mal sagen, dass wir auch da unsere Sachen natürlich auch teilweise erholen.
Gute Recherche, wie das sagt.
Die Major Results anschaut, dann, ich zeige es euch immer schnell, nur dass ihr das mal seht. Das ist Cyclocross und man kann eine ganz schöne Weile nach unten scrollen, nur was er dieses Jahr alles gewonnen hat. Überall Erster, es ist verrückt. Und dann kommt man erst zu den Road-Gewinnen, also der Mann, ein Riesenversprechen für die Zukunft.
Da gibt es auch geile Dinge, wenn ich hier mal anschaue, was hat er hier, Gesamtwertung, Super Prestige. Ist auch ein geiler Name für eine Radsportfahrt, das ist das Super Prestige. Das ist nicht Prestige, das ist Super Prestige. Das ja. Finde ich großartig. Ja, aber also unfassbar guter Fahrer und die Zahlen, ja, mal schön Stunde 20, 407 Watt da durchballern, das ist crazy.
Also wieder so ein junger Fahrer, der da aufstrebt und alles vielleicht bald in Grund und Boden fährt. Gibt sehr viele und ich meine, die müssen ja auch dann alle gegeneinander fahren. Das ist das Schöne. Das heißt, sie können nicht alles in Grund und Boden fahren.
Und sie müssen sich jeder alle noch sich. Ein Team suchen und noch gerade Van der Poel müsste zu einem anderen Team, wenn er Tour de France.
Aber er will halt eben noch... ja, Cycling Cross also, noch, genau.
Ist ja
noch
auch
nebenbei
okay.
machen.
Ist ja auch okay. Ich wollte nur und eigentlich die Überleitung jetzt zum Team suchen, Transfers und so weiter.
Du hast das schon.
Ich finde jetzt eine elegante Lösung, aber kommt Lukas Bergmann mit dem Brecher einfach. Und sagt, nein, stopp, da muss ich intervenieren. Also Teams, Verhandlungen, Gespräche, Verträge.
Okay, ich sehe, wo du hin willst.
Wir sind zum Transfer gekommen. Mensch, das ging ja flüssig.
Einsteigen, neue Runde. Es geht wieder los. Das Transferkarussell. Steigen Sie ein. Es geht wieder ab.
Oh mein Gott.
Und beben ab.
Was kommt jetzt? Warst du gestern zu lange auf der Kirmes, oder?
Ja, schon ein bisschen. Nein, das Transferkarussell, Leute.
Du hättest vielleicht diesen Effekt noch einbauen müssen.
Diesen Halle.
Es geht los.
Eine Runde, Nummer einsteigen, Nummer dabei sein, eine Runde, jetzt geht's los. Okay, genug davon.
Er macht das sehr gut.
Machen wir das
noch ein bisschen?
Machen wir das die ganze. Oh ja, ist aber bald.
Das müssen wir dazu sagen, wir sind ja hier aus München, deswegen bei uns gibt es keine Kirmes, bei uns gibt es nur das Oktoberfest.
Aber ziehen wir das auch in dem Stil durch, oder? Mach mal. Jahrmarkt, Transfermarkt. Lukas, fang an, bin gespannt, wo das hingeht.
Fangen wir mit Movistar an. Für mich ein bisschen die Schießbude. Das ganze Zirkus. Ganz einfach, da kommen viele Leute immer hin, meinen, sie könnten groß was gewinnen, weil viele Gewinne rumhängen, aber am Ende gibt es doch nicht mehr als eine Rose. Und wenn man so.
Der Trostpreis.
Das ist der Trostpreis.
Den gibt dir der Leiter von dem Schießbudenstand nicht, weil du was gewonnen hast, sondern einfach, weil du so lange versucht hast, du enttäuscht bist und dann sagst, komm, hier kriegst du eine Rose.
Und deswegen, Movistar, dahingehend, wenn man die Rundfahrtensiege anguckt, dann ist da halt nur Carapaz in den letzten Jahren beim Giro zu sehen. Mehr ist aus dieser Supertruppe, wie sie jetzt schon lange zusammenfährt, nicht geworden. Und jetzt löst sie sich eben auf. Quintana zu Akea ist noch unbestätigt, aber er hat auf jeden Fall gestern verlauten lassen, er ist auf jeden Fall weg. Wohin? Es wird Akea werden, das glaube ich, hat man zwischen den Zeilen schon sehr deutlich lesen können. Landa ist schon safe bei Bahrain Merida und Carapaz wohl zu Ineos, auch das noch unbestätigt, aber sehr, sehr sicher.
Ich glaube, Quintana hängt einiges von der World Tour Lizenz ab. Ich glaube nicht, dass er zu einem Team geht, das keine World Tour Lizenz hat, sondern da hängt dann zu viel davon ab, ob die eine Wildcard bekommen, was sie dann eh kriegen, aber ich glaube, er will einfach zu einem World Tour Team gehen. Ja, aber wie du schon gesagt hast, für Landa, der hat sich einfach viel erhofft da von der Mannschaft und er hat immer wieder war einer vor ihm, er konnte nie wirklich alleine fahren mit der Unterstützung von dem ganzen Team. Ich glaube jetzt, sie haben Maas dazugeholt, Enric Maas.
Sie sind ein bisschen auf jeden Fall davon weg, dieses gesamte, also nur mit Kapitänen irgendwie anzutreten. Ja. Das, was sie jetzt bei der Vuelta schon wieder machen, was mich schon wieder verwundert hat, da kommt Soler, Valverde und Carapaz schon wieder gemeinsam.
Und Quintana, glaube ich.
Und Quintana. Also mit vier Kapitänen zur Vuelta.
Also ich glaube, sie haben jetzt einfach, sie mussten jetzt einen Cut machen, weil Valverde fährt, glaube ich, noch ein Jahr, aber das ist egal, der ist dann nicht so wichtig für die großen Rundfahrten, weil er da nicht mehr diese Stärke hat. Und sie versuchen es einfach neu zu machen, neu aufzustellen mit Enric Maas eben, junger Spanier, passt also super ins Team rein. Der soll da jetzt die nächsten Jahre dominieren und ich glaube auch Marc Soler soll da eine größere Rolle übernehmen. Der ist super stark gefahren bei der Tour, würde ich gerne mal auch in der Leaderrolle sehen, was er da reißen kann.
Ja, und Gehen wir schon zum nächsten Team oder willst du noch was zu Movistar sagen?
Nee, es sind halt zwei Spanier. Also man sieht, sie gehen auch da wieder ein bisschen auf Regionalität, die jetzt dann fahren, Soler und Mas. Das sollen die zwei großen Namen, glaube ich, werden in diesem Team. Dann gehen wir direkt weiter nach unten in die Geisterbahn.
Ja, das ist
viele können schon denken, wohin es geht.
Ja, das Team, wo halt am wenigsten klar ist, was da überhaupt passiert, wo es wirklich vielleicht eine unheimliche Zukunft geht. Katusha, keiner weiß, was passiert jetzt mit diesem Team. Ich glaube, die Fahrer haben selbst gesagt, das hieß während der Tour immer Woche für Woche, jetzt gibt es ein Statement, jetzt gibt es ein Statement. Ich glaube, sie wissen immer noch nicht so wirklich. Ja, Sakharin geht.
Der ist bei CCC.
Ja, der Sportdirektor Dirk Demol meinte, er will, das Ziel sei, ein Team mit oder um Nils Pollitt aufzubauen. Mal schauen, sie bisschen spekuliert wurde ja oder wird ja eine Fusion mit Akea. Das würde dann quasi bedeuten, dass die deutschen Trainingstiere da vielleicht noch zusammen wären. Rick Zabel, Nils Pollitt und André Greipel. Aber ja, Geisterbahn, keiner weiß, was passiert. Die sind gerade im dunklen Tunnel. Mal schauen, wie sie rauskommen.
Ist halt so bitter für zum Beispiel Rick Zabel und Nils Pollitt, weil sie einfach nichts wissen.
Ja, und sie dürfen nicht verhandeln. Das ist, sind die Regeln der UCI. Solange man einen Vertrag hat, darf man nicht verhandeln mit den anderen Teams. Und es ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil nicht klar ist, ob das Team weiter besteht, sie aber nicht mit anderen Teams verhandeln dürfen. Das sind so ein bisschen in der Zwickmühle oder werden sie da gefangen, weil umso später es wird, umso weniger Plätze gibt es natürlich in den anderen Teams. Das ist für Katusha auch ein Problem, selbst wenn sie es noch hinbekommen, jetzt quasi ein Team oder einen Sponsor zu finden. Die richtig guten Fahrer werden dann schon weg sein und dann werden sie wie CCC letztes Jahr dastehen, die jetzt quasi versuchen, das Ganze wieder ein bisschen aufzufangen, was sie letztes Jahr nicht geschafft haben.
CCC, vielleicht die neue Attraktion auf dem Jahrmarkt, die jetzt einiges sich dazu geholt haben. Eben nicht nur Sakharin, der von Katusha kommt, sondern auch ein sehr starker Fahrer mit Matteo Trentin, der von Mitchelton Scott da bei CCC ist. Also die haben gemerkt, nur mit Greg van Avermaet allein wird das nichts.
Ja, ich glaube, die hatten letztes Jahr, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach das Problem, relativ spät den neuen Sponsor bekommen. Da war nicht so ganz klar, wer alles bleibt oder viele hatten schon woanders unterschrieben und jetzt können sie so ein bisschen starten mit dem Budget, können einige Leute reinholen, eben Trentin, sehr starker Fahrer, Zakharin, Für die Gesamtwertung, sagen wir mal, Top 10 wahrscheinlich.
Jetzt müssen wir dazu sagen, wir denken uns ja die Namen oder Überschriften für die Teams nicht aus. Lukas, du hast es ja wirklich bis tief in die Nacht ausgeklügelt und ausgetüftelt. Bei mir steht auf dieser Liste Quickstep, Freibierstand und Spiegelkabinett. Auf diese Erklärung bin ich sehr gespannt.
Naja, Quickstep ist nun mal das Team, wo sich im Moment jeder bedient. Da kann jeder hinkommen und kann sich eine halbe mitnehmen. Das ist schon extrem. Enric Mas ist weg. Viviani wird weggehen zu Cofidis. Richese geht zu Team Emirates. Also dieses Team löst sich schon extrem auf.
Gilbert hat keinen neuen Vertrag, muss man auch noch dazu sagen. Hat noch nirgends unterschrieben, aber es ist immer das Gleiche bei Iconic Quickstep. Die sind sehr, sehr erfolgreich, haben aber nicht so ein Riesenbudget, wie alle glauben würden. Also sind deutlich hinter den Top-Teams zurück, gerade hinter Ineos zum Beispiel, obwohl sie so viele Siege haben. Und deshalb müssen sie immer wieder, sie machen Fahrer unglaublich gut und dann können sie aber nicht mit allen verlängern. Gerade Enric Mas ist da so ein Beispiel. Sie haben dies ja mit Alaphilippe verlängert. Der wird sich ein Heidengeld gekostet haben.
Und deswegen sind wir beim Spiegelkabinett. Denn es ist nur der Schein. Ja, da vorne, da gibt's das Freibier. Da werden die Leute geblendet. Aber dann werden sie ins Spiegelkabinett geschickt. Und dann hat sich nämlich Christophe Lefebvre wieder irgendwas ausgedacht und zaubert zum Beispiel so einen Remco Evenepoel aus dem Hut und hat auf einmal wieder ein Hammer-Team fürs nächstes Jahr am Start. Also da müssen die gegnerischen Teams aufpassen, dass sie sich da nicht blenden lassen.
Ja, sie haben wieder drei junge Fahrer geholt, so wie ich das sehe. Und ich kenne dich natürlich alle nicht, aber wahrscheinlich, da werden wieder zwei dabei sein.
Und wenn du die nicht kennst, das heißt was.
Aber da werden dann wieder zwei dabei sein, die auf einmal wieder Etappen gewinnen. Und sie haben mit Kasper Asgreen jetzt schon einen wieder aufgebaut. Du hast schon gesagt, Remco Evenepoel. Niemand weiß, wo es mit Alaphilippe hingeht. Also um die mache ich mir gar keine Sorgen, muss ich sagen.
Aber so ein bisschen fehlt natürlich erstmal jetzt einer für die ganz großen Rundfahrten, also Alaphilippe, klar war jetzt Fünfter bei der Tour, aber man muss auch dazu sagen, er wird nicht mehr so viel Zeit auf Klassiker-Etappen bei Grand Tours gewinnen, weil jetzt alle wissen, Alaphilippe probiert und am Berg kann er dann eben doch nicht mit den Top Ten mithalten, glaube ich. Und deswegen fehlt ihnen auf jeden Fall ein Rundfahrer und eben auch der Top-Sprinter mit Viviani weg. Im Moment ist es dann Jakobsen, der, glaube ich, bei der Polen-Rundfahrt einmal Dritter war, noch nicht die Mega-Ergebnisse hat, aber
Bennett ist im Gespräch.
Sam Bennett ist genau im Gespräch. Und mit Mörkow hätten sie zumindest einen Anfahrer, der noch da ist, auch wenn Richese weggeht. Schauen wir weiter zu Cofidis. Da geht nämlich Viviani hin und die rüsten richtig auf. Für mich ein bisschen der Freefall Tower. Also das sieht alles jetzt nach einem ziemlich großen Höhenflug aus, wenn man sich die Namen anguckt. Ich befürchte nur, da kann relativ schnell der freie Fall kommen, denn ihre Aussage ist, mit Guillaume Matar, den sie sich von Vanti Gobert geholt haben, wollen sie den großen Durchbruch schaffen. Das bezweifle ich.
Ja, also man muss generell sagen, Cédric Vasseur, der leitet das Team jetzt schon eine Weile und jetzt hat er zum ersten Mal die Chance, wirklich das Team aufzubauen. Er hat den Vertrag von Buane übernommen, der hat ein Heidengeld verdient, nichts gerissen, dieses Jahr null Rennen tatsächlich gewonnen. Jetzt werden sie ihn offensichtlich los oder sein Vertrag wird nicht verlängert, haben dann die Chance, einfach Fahrer zu verpflichten und das Team stärker zu machen, als es aktuell ist. Und ich glaube, Guillaume Martin ist da schon keine so schlechte Verpflichtung, gerade in diesen eher Low-Budget-Teams, der dann doch sehr, sehr gut Bergfahren kann. Vielleicht schicken sie ihn dann eher mal auf eine Etappe.
Viviani kommt, dadurch muss Buhani weichen.
Ja,
war der richtige Schritt.
Also egal, ob Viviani gekommen wäre oder nicht, die hatten nur Ärger mit ihm. Der ist einfach ein schwieriger Charakter, der sich mit vielen Leuten anlegt. Sie konnten ihn nicht mal mit zur Tour nehmen und also die sind, glaube ich, einfach nur froh, dass sie ihn losgeworden sind. So ist es.
Hat, glaube ich, auch viel Gehalt gekostet, oder?
Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich vermute ein Drittel vom ganzen Team. Also der war richtig, richtig teuer und gewinnt halt kaum was. Das ist natürlich ein Tod für ein Team, wenn du so einen Fahrer hast, der nichts reißt, aber ein Heidengeld kostet.
Zu einem Team, das Fahrer hat, die viel reißen. Jumbo Visma wird nochmal krasser. Jetzt kommt auch noch Tom Dumoulin.
Ja, ist noch nicht ganz sicher, aber es ist viel im Gespräch. Man weiß überhaupt nicht, was mit Dumoulin passiert. Wenn er kommt, dann ist es auf jeden Fall das überfüllte Bierzelt langsam. Man weiß nicht mehr, ob jeder einen Sitzplatz kriegt, weil bei der Tour wird es irgendwann eng.
Also ich glaube, wenn Dumoulin kommt, dann war es das fast für Rönewegen bei der Tour. Also sie können, da sind sie so stark im Gesamtklassement, also da haben sie Roglic, Kreuzweig, Dumoulin, George Bennett, Robert Gesink, also die haben ein Bergteam da.
Crazy Team.
Lawrence de Bluis.
Ja, haben sie auch noch dabei. Also sie können fast nicht mehr.
Und dann
mehr.
Hast du noch Teunissen, Wout van Aert, die auch noch Etappen gewinnen können.
Also da wird's wahrscheinlich Grünewegen als erstes treffen.
Aber wie krass wird dieses Team?
Ja, super. Ich freue mich drauf. Das Neue, können sie Ineos den Rang ablaufen, hoffentlich. Ah, wahrscheinlich nicht, aber
ist ja nicht so, dass Ineos nicht auch noch ein bisschen nachrüstet.
Ja.
Oder noch einen Froome in der Hinterhand hat, der vielleicht nichts.
Und dann noch kommt. Mit Carapaz zusammen und Garen Thomas und Kwiatkowski.
Wer sind die auf dem Jahrmarkt? Sind vielleicht die am Ende.
Das ist auf jeden Fall das Riesenrad, das alles überstrahlt.
Ja, das kann sein. Sunweb haben wir noch auf der Liste.
Ja, es gibt auf jedem Jahrmarkt gibt es natürlich auch diesen einen lokalen Stand, die nur auf lokale Produkte setzen, den Bio-Brause-Stand. Sunweb hat nämlich auch eine Lizenz in Deutschland und die haben sich jetzt gleich mal zwei Deutsche geholt. Nico Denz kommt und Jascha Süterlin. Also zeitfahrschnelle, sprintschnelle Leute, spricht vielleicht auch so ein bisschen dafür, dass weg von Dümula, der sich eigentlich gewünscht hat, mehr Helfer in den Bergen zu haben, und dann holen sie aber eher zwei Rolleure.
Ja, sie vergrößern auf jeden Fall mal ihre deutsche Fraktion, haben wir schon einige da. Lennart Kemner, super Tour gefahren, haben wir ja schon gesehen.
Ist aber nicht ganz sicher, ob er bleibt.
Vertrag läuft aus. Das wollte ich nämlich fast sagen, das kommt danach.
Also, wie gesagt, noch ist er da und haben auch noch ein paar andere, aber bekommen die zwei dazu. Ich glaube, da hängt jetzt viel davon ab, das ganze Team, ob Tom Dumoulin bleibt, wenn nicht, dann fehlt ihnen einfach ein richtig guter Fahrer. Wenn man sich die Teamliste anschaut, ein paar ganz ordentliche Fahrer, aber jetzt keiner, der wirklich ein richtiger Klasse-Mann ist.
Ja, auf einmal hast du Michael Matthews als einzigen Teamkapitän, ne?
Ja, genau. Also da müssen sie ein bisschen schauen. Nico Denz ist generell ein spannender Charakter, ist gar nicht so durch diese deutsche Schule gegangen, sondern ist in der Jugend früh zu Agile d'Isère, von dem Team kommt er jetzt auch, in die Jugendabteilung gegangen, ist da hingezogen in die Alpen, um mit denen zu trainieren und ist da dann Profi geworden. Also generell ein ganz spannender Charakter und hat jetzt quasi, findet so ein bisschen über Umwege den Weg zurück nach Deutschland in den Profi-Radsport.
wenn wir schon bei diesem lokalen Stand sind, dann würde ich fast noch ein zweites Team noch mit reinnehmen. Vielleicht so der Sauerkraut-Stand, den es dann vielleicht noch gibt. Border, wir waren nämlich auch gerade schon bei Kemner, dessen Vertrag läuft auf jeden Fall aus, dass Border sich um ihn bemüht. Oder sagt, ich glaube, der Teamdirektor hat es gesagt, ja, wenn so ein Fahrer, dessen Vertrag ja Ende des Jahres ausläuft, dann schaut man auf jeden Fall, was man da machen kann irgendwie. Und wenn man sich da überlegt, mit Buchmann, besten deutschen Gesamtfahrer, mit Schachmann noch mit dabei, dann hast du einen deutschen Meister, dann hast du noch Pascal Ackermann, den besten deutschen Sprinter. Sollten sie es wirklich schaffen, Lennart Kemner zu bekommen, es wäre ein super geiles Team und dann halt wirklich sehr auf die deutsche Schiene, als deutsches Team. Ich glaube, du hast immer noch den alles überstrahlenden Peter Sagan. Aber rein fiktiv mal einfach dahin gesagt, stell dir mal vor, irgendwie nächstes Jahr die Tour mit Ackermann, mit Buchmann, Kemner, Schachmann. Also dann hast du da den deutschen Stand, der da sein Unwesen treibt.
Stell dir vor, wie noch langweiliger die deutsche Meisterschaft wird.
Ja, das stimmt auch. Ja,
ich bin sehr
gespannt, wo Kemner hingeht.
Sie haben halt sehr gute Argumente, glaube ich, mit Buchmann. Du hast schon gesagt, sie haben ihn zum besten deutschen Rundfahrer gemacht, mit großem Abstand, super Ergebnis bei der Tour und Kemner ist so gute Gefahren. Ich glaube schon, dass er auch das im Blick hat und sieht, was sie aus Buchmann entwickelt haben als Fahrer, dass es für ihn sicher ein großes Argument ist, da zu sagen, ja okay, das klingt wirklich gut, was ihr da vorhabt.
Ja, und Buchmann will ja auch noch und fordert mittlerweile auch schon noch einen weiteren Helfer. Da würde Kemner als junger, aufstrebender deutscher Fahrer perfekt reinpassen.
Ja.
Von den jungen Fahrern zu der älteren Garde, die alte Wiesen, da wo alles auf Tradition gesetzt wird, bei Trek. Nibali kommt, 34 Jahre alt, Port ist schon da, 34 Jahre alt, Mollema 32, die Rentnertruppe Trek versucht nochmal aufzustocken mit Nibali.
Wollen, glaube ich, jetzt voll auf GC gehen, ist kein sonderlich gutes Zeichen für John Degenkolb, der ist ja eh schon relativ im Gespräch, dass er geht und sieht offensichtlich so aus, dass sie nur darauf gehen wollen, auf diese Bergleute. Müssen wir mal abwarten. Port war offensichtlich nicht in der Form. Weiß nicht, ob er nochmal in die kommt, um wirklich vorne mitfahren zu können, um eine Tour. Nibali, ja, den kann man nie abschreiben eigentlich.
Heißt natürlich im Umkehrschluss, bei Bahrain Merida, bei der Zaubershow, ist die Nummer mit dem Hai weg. Was machen sie jetzt? Sie haben sich Lander geholt. Er ist allerdings ein bisschen der Alleinunterhalter dort, meiner Meinung nach. Also du hast Dylan Teuns. Ansonsten
ja,
sehe ich nicht, dass Bahrain sich groß verstärkt.
Es ist halt einfach ein Tausch im Endeffekt. Ein Kapitän geht, Lander kommt und versucht jetzt einfach da nochmal, wo er komplett alleiniger Kapitän ist. Alle werden für ihn fahren. Pozzo Vivo wird voll in seinem Dienst stehen wahrscheinlich. Genau, das vom Cycling Magazine Podcast. Bernd Landwehr sagt es immer, oder schreibt es auf Twitter immer, Free Lander. Weil er immer ein bisschen gefangen ist. Also vielleicht kriegen sie den Wal jetzt.
anstatt dem Hai. Ganz guter Tausch. Free Lander. Finde ich gut. Und dann haben wir natürlich noch Mitchelton Scott, die jetzt eben...
Jetzt
geht's los. Mitchelton Scott verliert natürlich mit Trentin einen Fahrer für die Klassiker, einen sprintschnellen Mann. Dadurch wird es ein bisschen für mich zum Karussell, weil sich nur noch alles um Yates dreht. Also es gibt
um
auch...
Um welchen?
Wie immer. Um beide. Das ja. ist so, ja. so eine Doppelsäule in der Mitte. aber sie haben auch noch da keine so große Verstärkung geholt, was Gesamtklassement-Unterstützung angeht.
Ja, ist ja auch noch eine Weile Zeit. Ja, kann auch Budgetüberlegung sein. Trentin fährt jetzt gerade wirklich so, so gut, dass sie vielleicht einfach nicht das Budget hatten, um ihn auch noch zusätzlich, also mehr zu bezahlen mit einem neuen Vertrag. Das spielt immer rein bei solchen Teams, dass sie ein bisschen abwägen müssen, wen sie behalten, wen sie abgeben.
Daryl Impey haben sie immerhin noch. Der kann schon noch auch ein bisschen was reißen. Das wären jetzt mal so meine großen Namen gewesen. Ich weiß nicht, Jonas, hast du noch irgendwas?
Ich finde noch was ganz Spannendes, Education First, vielleicht so der Öko-Stand da, der Streberstand ein bisschen am Rande. Spaß, die haben einen jungen Deutschen verpflichtet, Jonas Rutsch heißt der, für 2 Jahre unter Vertrag genommen, kommt von Lotto Kernhaus, heißt die Mannschaft, wird in der deutschen Bundesliga, ist auch da Zweiter aktuell in der Radsport-Bundesliga, hat dieses Jahr die U23-Ausgabe von Gent Wevelgem. Jetzt haben wir wieder schwer mit der Aussprache, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ein Eintagesklassiker in Belgien, so viel kann ich sagen. Gent Wevelgem. Ist ein L drin, ich kann es nicht sagen. Hat auf jeden Fall die gewonnen, die sind auf ihn aufmerksam geworden, haben ihn jetzt unter Vertrag genommen. Ist natürlich cool. Junger deutscher Fahrer, kommt in die World Tour rein. Super. Abseits von Bora nochmal.
Das ist also so bisher die Bewegungen auf dem Transfermarkt. Bisschen was wird sicher nicht noch passieren. Die endgültigen Verträge werden noch ausverhandelt und manche müssen noch unterschreiben. Das war's von der heutigen Folge.
Schauen wir doch mal nach vorne.
Schauen wir mal so ein bisschen nach vorne. Wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall alle 2 Wochen mal eine Folge rauszuhauen. Haben uns jetzt mal so den Dienstag vorgenommen. Wir müssen aber gleich dazu sagen, alles ohne Gewehr.
Ja, schauen wir mal, wie wir es hinbekommen. Aber so alle 2 Wochen wäre ein guter Rhythmus. Und ich schaue mal einfach mal 2 Wochen nach vorne. Da hat die Vuelta dann schon 3 Etappen hinter sich. Also uns gehen ja nicht die Themen aus.
Sicherlich. Zur Vuelta vielleicht dann auch die ein oder andere Folge nochmal mehr. Nicht ganz so stark wie bei der Tour, aber werden wir natürlich auch mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, die Spanien-Rundfahrt.
Deutschland-Tour ist Klassiker in Hamburg. Also die Themen gehen nicht aus.
Mit Buchmann am Start, der nicht bei der Vuelta fährt. Ja, obwohl er da auf Gesamtklassement vielleicht hätte fahren können. Wird spannend.
Aber hat sich natürlich für die Deutschland-Tour entschieden, um auch die regionalen Fans ein bisschen... Jonas reibt die Hände. Money, money, money.
Muss er hin, glaube ich.
Ja, aber ist ja für Bora auch okay, sich bei der Deutschlandtour nach diesem erfolgreichen Jahr bisher zu zeigen.
Auf jeden Fall bleiben wir dran die nächsten 2 Wochen und dann arbeiten wir wieder alles auf, was so durchaus passiert mit den nächsten Highlights.
Bis dahin, schaut weiter Radsport, informiert euch fleißig. Schreibt uns gerne, wenn wir irgendwelchen Schmarrn erzählen.
Ich gehe jetzt wieder ins Bett.
Auf Twitter, WhatsApp-Podcast und natürlich auf Instagram. @WhatsApp.
Wenn es euch gefallen hat, der Podcast, dann liked ihn auch gerne auf iTunes, wenn ihr ihn da hört. Es hilft uns sehr, dass wir gefunden werden. Ja, wenn ihr Kritik habt, wie schon Lukas gesagt hat, schreibt bitte.
Bis dann, macht's gut.
WhatsApp. Der Radsport-Podcast.